Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Ich betrat die evangelische St. Sebalduskirche in Nürnberg. Sie liegt direkt unterhalb der berühmten Burg. In dieser Kirche waren große Schwarz-Weiß-Bilder aufgestellt, die am Ende des Zweiten Weltkriegs völlig zerstörte Kirche zeigten, einen Berg von Steinen und das, was letztlich noch stehen geblieben war. Dazu gab es sehr ansprechende und nachdenkliche Texte. Am Ende des Rundgangs in dieser Kirche stieß ich auf ein interessantes Kreuz, das aus Nägeln gebildet wurde. Und da stand dann, dass es das sogenannte Nagelkreuz von Coventry sei. Das war mir bisher fremd, ich kannte es nicht und deshalb war ich interessiert zu erfahren, warum es so heißt und was es damit auf sich hat. Es war ein Kreuz aus drei Nägeln gebildet. Am 14. November 1940 fiel Coventry, eine englische Großstadt, 150 Kilometer nördlich von London, mitsamt seiner Kathedrale der Luftwaffe der Nazis zum Opfer. Eine nach der anderen, so drohte damals Göring, werden wir nun die Städte Englands coventrieren. So wurde Coventry zum Inbegriff der Zerstörung einer Stadt. Dompropst von Coventry damals war Dick Howard und er predigte eine ungewöhnliche Botschaft. Nur 6 Wochen nach der Zerstörung, nämlich an Weihnachten 1940, mitten in den Trümmern der Kathedrale stehend, hielt er eine Andacht im britischen Rundfunk und verkündete ein Nein zur Vergeltung und ein Ja zur Vergebung und zur Versöhnung. Ziel seiner Kirche müsse eine freundlichere, christlichere Welt sein. Er war schon damals entschlossen, mit den Feinden von gestern gemeinsam an der Welt für morgen zu bauen. Und deshalb ließ Dick Howard 2 Worte in die Steine des zerstörten Altarraums meißeln. Father, forgive. Vater, vergib. Vergib uns allen den Krieg, den Hass, die Zerstörung des Guten, Schönen und Menschlichen. Father, forgive. Und das mit Sicherheit der öffentlichen Meinung über die Deutschen zum Trotz, denn Rache und Vergeltung stand verständlicherweise jetzt auf der Tagesordnung. Und er wollte aus den Feinden Partnern machen. Er wird sich nicht nur Freunde gemacht haben mit dieser Botschaft an Weihnachten. Doch er suchte diese Freunde, diese Verbündeten und er fand sie kurz nach dem Krieg. Und zwar auch in den deutschen Städten Kiel und Dresden, die ebenfalls völlig zerstört worden waren, aber von den Alliierten und eben nicht von den Nazis. Andere Städte folgten, unter anderem das frühere Stalingrad, heute Wolgograd, Städte in Lateinamerika und in Osteuropa. In Deutschland sind es mittlerweile 63 Orte, so habe ich nachgelesen, die dazu gehören, die sich diesem Bündnis, dieser Nagelkreuzgemeinschaft angeschlossen haben. Die nächsten Orte von hier sind die Nikolaikirche in Eisenach, die Martinskirche in Kassel und eine Kirche in Hanau. Weltweit über 160 Orte. Dieser Gedanke, eine Gemeinschaft zu entwickeln von Nagelkreuzzentren, dieser Gedanke kam einem anderen Dompropst von Coventry, nämlich Bob Williams, der von 1958 bis 1981 dort wirkte. Ziel dieser Unternehmung war, die Wunden der Geschichte zu heilen, mit Verschiedenheit zu leben, die Vielfalt zu feiern und an einer Kultur des Friedens zu bauen. St. Sebaldus, diese Kirche, teilte das Schicksal Nürnbergs damals. So wie Coventry wurde schließlich auch Nürnberg völlig zerstört. Ganz klar, denn mehr als alle anderen deutschen Städte war Nürnberg die Stadt der Nazis, der Reichsparteitage und der Rassengesetze und vieler mehr. Ein Symbol der nationalsozialistischen Barbarei. Und so hatte diese Stadt die Folgen zu tragen. Am 2. Januar 1945 legten über 500 Bomber der britischen und amerikanischen Luftwaffe die Stadt in Schutt und Asche. Über 1800 Menschen starben, 100.000 wurden obdachlos. Auch diese Kirche fiel in Trümmern. Der Wiederaufbau der Kirche wurde dann zu einem Zeichen der Hoffnung für die Stadt und ihre Bürger. Im Laufe der Jahre wuchs das Bewusstsein, dass mit der Erinnerung an die Vergangenheit eine Verpflichtung für die Zukunft verbunden ist. 1999 bekam diese Kirche dann auch das Nagelkreuz überreicht von John Petty, dem jetzigen Propst der Kathedrale von Coventry. Das Nagelkreuz fordert heraus, im Geist der Wahrheit und der Versöhnung zu leben. Und in allen Zentren gibt es eines gemeinsam, nicht nur dieses Nagelkreuz, sondern immer am Freitag um 12 Uhr wird das sogenannte Versöhnungsgebet von Coventry gebetet, das 1959 wie folgt formuliert wurde. Alle haben gesündigt und ermangeln des Ruhmes, den sie bei Gott haben sollten. Römer Kapitel 3. Und dann den Hass, der Rasse von Rasse trennt, Volk von Volk, Klasse von Klasse. Vater, vergib. Das habsüchtige Streben der Menschen und Völker zu besitzen, was nicht ihr eigen ist. Vater, vergib. Die Besitzgier, die die Arbeit der Menschen ausnutzt und die Erde verwüstet. Vater, vergib. Den Neid auf das Wohlergehen und das Glück der anderen. Vater, vergib. Die mangelnde Teilnahme an der Not der Heimatlosen und Flüchtlinge. Vater, vergib. Die Entwürdigung von Frauen, Männern und Kindern durch sexuellen Missbrauch. Vater, vergib. Wohlgemerkt 1959. Den Hochmut, der uns verleitet, auf uns selbst zu vertrauen und nicht auf Gott. Vater, vergib. Und dann schließt das mit einem Bibelspruch, auch aus dem Neuen Testament. Seid untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Liebe Gemeinde, eine echt eindrucksvolle Geschichte, die damals 1940 und in den Jahren darauf ihren Weg nahm. Und diese Geschichte begann, weil einer anders war. Weil einer nicht das tat, was die Mehrheit tat, nämlich Rache und Vergeltung zu schwören, sondern umkehrte und zum Frieden und zur Versöhnung aufrief. Mit Sicherheit hat er etliche Anfeindungen zu ertragen gehabt mit dieser Umkehr, die Dick Howard damals betrieb. Aber es begann eine großartige Geschichte, die ihre Kreise zog und bis heute weiterzieht. Eine große Sache. Und heute, wie leben wir heute zwischen England und Deutschland? Es ist viel Versöhnung da. Viele Begegnungen, viele gute Begegnungen zwischen unseren Ländern und wir sind uns beileibe nicht mehr Feind und Fremd. Auch im Großen wie im Kleinen gilt es umzukehren. Wach auf, du deutsches Land, haben wir eben gesungen. Haben Sie mal geguckt, wann das geschrieben worden ist? 1561. Also da war Luther noch nicht lange gestorben, dann hieß es schon, wach auf, du deutsches Land. Es liegt so aktuell damals wie heute. Wach auf, du deutsches Land. Und heute sicher auch in Sachen Evangelium, in Sachen Verkündigung, in Sachen Glaube. Aber wach auf, du deutsches Land, auch in der Undankbarkeit, die in dir wohnt, wo du doch so reich bist. Wach auf im Besserwissen, im moralisch Höherstehenden, zu glauben, dass wir wissen, was andere zu tun haben und dabei vergessen, dass wir selbst auch nicht so astrein und perfekt sind. Wach auf, auch wenn wir mit dem Finger auf Klimaanstrengungen anderer zeigen, die vielleicht nicht sind so wie hier, wobei wir es noch nicht mal hinbekommen, 130 auf Autobahnen zu fahren. Eine Schande, wie ich finde. und wir trotzdem weiter gerne unterwegs sind mit unseren Autos und auch gerne mal mit dem Flieger in den Urlaub gehen. Manchmal sehen wir nur die anderen und nicht auf uns selbst. Das im Großen und wie viel mehr im Kleinen, denn im Kleinen fängt es an, bevor wir ins Große gehen. Im Kleinen, in unseren Herzen und Köpfen beginnt die Umkehr mit Vater, vergib. Father, forgive. Vergib dem, der mir Schlimmes angetan hat, der mir meine Karriere in meinem Leben verbaut hat, der sich beim Erben einen Vorteil verschafft hat und letztlich mehr bekommen hat als ich. Vergib dem, der mich durch seine Worte so sehr verletzt hat, dass es heute noch wehtut. Vergib dem, der mir meine Frau oder meinen Mann ausgespannt hat. Vergib dem und der, der mich belogen und betrogen hat, als er oder sie fremd ging. Vergib dem, der stets von meinen Eltern mehr geliebt und anerkannt wurde als ich. Vergib meinen Eltern, die immer ein Lieblingskind hatte, das ausgerechnet ich nicht war. Wie viele tragische Familiengeschichten gibt es auch hier im Schnitzerland und sicherlich auch hier in der Kirche. Jeder könnte da bestimmt was beitragen. Vater, vergib. Aber nicht nur dem anderen, sondern auch mir, der ich manche Dinge in mir trage wie einen wertvollen Schatz, scheinbar stolz darauf, dass ich immer noch weiß, wer mir alles geschadet hat im Leben und der ich doch so sehr darunter leide, weil die Last mir eigentlich längst viel zu schwer geworden ist. Father, forgive, auch mir, der ich so unversöhnlich bin, der ich einen falschen Stolz in mir trage, der ich mich für besser als den anderen halte. Vater, vergib. Die Geschichte, eine Geschichte der Bibel, ist dazu das Gleichnis von den beiden Söhnen. Die meisten von uns kennen diese Geschichte. Der eine ließ sich von seinem Vater das Erbe auszahlen, gab es dann mit großen und vollen Händen aus, bis er nichts mehr hatte. Und dann landete er irgendwann am Tiefpunkt seines Lebens. Auf einmal erkennt er sich selbst, seine Fehler, seinen Hochmut, dass er dem Vertrauen, das sein Vater in ihn gesetzt hatte, nicht gerecht geworden war. Er sieht auf einmal nicht mehr die Fehler der anderen, sondern seine eigenen, die er gemacht hatte. Und er schämt sich für sich selbst. Er ging in sich, so steht es im 15. Kapitel des Lukas-Evangeliums. Doch dabei blieb er nicht stehen, sondern er beschließt, ich kehre um. Tu Buße, umkehren, 180 Grad. Ich gehe nach Hause, mache reinen Tisch und bitte um Vergebung. Und er hat sich die Worte schon zurechtgelegt, die er seinem Vater sagen würde. Und das waren diese. Vater, vergib, denn ich habe gesündigt gegen den Himmel und vor dir. Also vor Gott und vor dir. Ich kann nicht mehr dein Sohn sein. Doch der Vater richtet ihn auf, nimmt ihn in seine Arme und überhaupt hat er schon längst Ausschau nach ihm gehalten. Er ist einfach nur froh und dankbar, dass dieser Sohn wieder da ist und veranstaltet sogar ein Willkommensfest. Welcome Party. Hier hat einer einen neuen Anfang erlebt, weil er umgekehrt ist, weil er Buße tat, weil er seine eigene Schuld sah und nicht nur die anderen für sein Leben verantwortlich machte. Vater, vergib. Und er bekam vergeben. Und der andere Sohn, der war zu Hause geblieben, vielleicht ein Papakind. Er tat zuverlässig seine Arbeit. Doch als er sieht, dass er sein Sohn, sein Bruder wieder zurückkommt und wie der behandelt wird und sogar noch so eine Welcome-Party bekommt, regt er sich furchtbar auf. Finde das unfair und ungerecht. Ich hätte das längst verdient. Jetzt machst du das für den. Ich bin doch viel besser als der. Er sieht nicht seine Selbstgerechtigkeit. Er beginnt sich zu vergleichen mit seinem Bruder und er kann nicht gönnen. Er kann das Glück dem anderen nicht gönnen. Wie es schließlich bei ihm ausgeht, erfahren wir in dem Gleichnis von Jesus nicht. Es bleibt offen. Ob er auch kommt, Vater, vergib, das war schlecht von mir, wie ich da reagiert habe. Wir wissen es nicht. Aber Vergebung braucht auch der. Wo stehen wir? Auf welcher Seite der beiden Söhne? Auf der einen oder auf der anderen? Wer ist uns näher? Haben wir Frieden mit uns selbst und mit den anderen? Oder mal auf die Spitze getrieben, könnten wir heute in Frieden mit unseren Mitmenschen sterben oder ist noch was zu klären, was auszusprechen oder noch zu vergeben? Buße ist Umkehr, Vater, vergib, ist der Weg zum Frieden mit sich selbst und der Weg, auch sich selbst einmal zu vergeben. Wir feiern gleich Abendmahl miteinander. Das Abendmahl war schon immer ein Mahl der Versöhnung und des Miteinanders unter Einladung Jesu, hier, du kannst zu mir kommen, dir ist vergeben. Damals saßen 12 völlig unterschiedliche Jünger gemeinsam am Tisch und Jesus sprach davon, dass sein Blut vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Deshalb bekennen wir auch vor jedem Abendmahl miteinander, dass wir schuldig geworden sind in Gedanken, Worten und Taten. Und deshalb gehen wir auch aufeinander zu und reichen uns die Hände als Zeichen des Friedens. Jedes Abendmahl lädt uns ein, Teil der Geschichte von Versöhnung und Frieden zu werden. Diese Geschichte begann mit Gott selbst, mit Jesus, der kam mit seinen Tun und Handeln und seinen Predigten und mit seinem Ausruf am Kreuz. Vater, vergib ihnen, denn sie wissen nicht, was sie tun. Father, forgive. Und diese Geschichte, Jesus setzt sich fort. Eine davon schrieb der Dompropst Dick Howard in den 1940er Jahren, dem später diese Nagelkreuzgemeinschaft folgte. Wir sind eingeladen, Teil dieser Geschichte zu werden. Das Gebet von Coventry schließt mit den Worten: Seid untereinander freundlich, herzlich und vergebt einer dem anderen, gleich wie Gott euch vergeben hat in Christus. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.